haben wir das natürlich auch am Anfang gemacht. Ne? Wir sind erstmal mit einer Schablone letztlich über den Tag gegangen, haben gesagt, wie liegen bei uns die Schichten so optimal, dass sie ja gut abgestimmt sind mit dem Rest des Supply Chains, also insbesondere mit unseren Paketdienstleistern, die dann möglichst ja am selben Tag die Pakete abholen, um sie dann ein paar Meter weiter in den Flughafen zu bringen, um sie dann in die ganze Welt zu verschicken. Aber was wir dann gemacht haben, ist als nächstes auch noch zu uns anzuschauen, was passt denn eigentlich auch für Mitarbeitende gut? Weil ein Schichtmodell natürlich auch immer die Herausforderung mit sich trägt, komme ich dann eigentlich zu meinem Arbeitsplatz? Convenient, ja oder nein? Und komme ich da eigentlich auch wieder weg?
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag, es ist wieder HR Ungeschminkt Time und ich habe offensichtlich zu viel Zeit auf der Kirmes verbracht. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt mit mir, Anjali und der fantastischen Annika. Liebe Annika, schön, dass du da bist und an alle da draußen, wie schön, dass ihr da seid.
Welch eine dynamische Anmoderation, liebe Frau Mauer, ich liebe es. Und ja, ich freue mich auch, dass ich da bin und wir sind aber auch heute nicht alleine da. Und zwar haben wir heute den Björn Kassel von Mai-Theresa erneut da. Und
den kenne ich doch schon.
Genau, wir haben heute festgestellt, Björn ist hiermit die erste Person, die zweimal bei uns im Podcast ist. Und damit ist Björn ab jetzt, würde ich sagen, erster HR Ungeschminkt Podcast Resident. Und damit herzlich willkommen, lieber Björn.
Oh Gott, ich bin total happy. Zum zweiten Mal bei euch zu sein, ist eine riesengroße Ehre. Ihr müsst vielleicht euren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch sagen, ich habe mich nicht reingedrängelt. Ja, ihr habt mich gefragt. Also war nicht ich, der gesagt hat, ich will zum zweiten Mal dabei sein. Ich freue mich super, bei euch zu sein und vielen Dank, Anjali, für diese Anmoderation, die sich wirklich angehört hat wie aus der Kirmes. Ja. Solltest du mal einen Zweitjob suchen, ich glaube, das geht durchaus, ne, an so einem Scooterstand.
Ich revolutioniere das HR auf der Kirmes und die Anmoderation. Aber
ich
finde
das schön, wenn ich reingrätschen darf, wenn du an so einem Losestand stehen würdest und dann schreist du immer so ins Mikro, Gewinne, Gewinne, Gewinne.
Hier, nimm deine nächste HR-Herausforderung. Alles zwischen Gehaltserhöhung und Kündigung dabei. Die Nieten sind die Kündigung. Scherz. Aber ihr Lieben, der Björn ist derjenige, der zum zweiten Mal in unserem Podcast ist. Aber die geneigten ZuhörerInnen von uns erinnern sich ja an unseren CHRO-Table, den wir ja mit unseren CHRO-Friends and Family gemacht haben. Und da war der Björn ja auch dabei. Also eigentlich sind es ja schon immer die gleichen Verdächtigen, die wir einladen und lieben.
Kommen immer wieder zusammen. Also wir kommen immer wieder zusammen und ich freue mich auch, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, wir werden ja heute auch wieder mal über eines unserer Herzensangelegenheiten sprechen, Anjali. Mindestens deine und meine und Annika beim letzten Mal auch ganz aufgeregt, mindestens als Zuhörerin, aber auch als diejenige, die eine Menge Beiträge geleistet hat zum Thema Logistik. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Björn hat es schon angedeutet, wir haben bei HR Ungeschminkt immer unsere Deep Dives für alle die treuen ZuhörerInnen in der ersten Staffel. Wir erinnern uns, Folge 14, wo wir darüber gesprochen haben, wie rekrutiere ich denn in der Logistik? Und als Full Circle Moment möchten wir jetzt in dieser Staffel auch wieder einen Deep Dive machen. Wie binde ich denn meine Mitarbeitenden in der Logistik? Also was bedeutet Retention für die Logistik? Und weil wir alle wissen, wie fantastisch Mai-Theresa das managt und der Björn, freuen wir uns neben dem persönlichen Faktor auch wirklich sehr, heute ganz viel zu lernen. Für alle, die jetzt noch nicht wieder in die 14 reingehört haben, lieber Björn, magst du einmal ganz kurz uns sagen, wo wir stehen mit Mai-Theresa? Also vielleicht, wer seid ihr? Wie viele Logis?
Super, lieben gerne mache ich das. Genau, Mai-Theresa, ein Unternehmen im Bereich Luxury. Als E-Commerce-Unternehmen, wir verschiffen aus heute Leipzig, unser Logistikstandort ist weltweit, in jegliche Ecken dieser Welt einmal reingeschickt, machen das heute von einem Logistikstandort aus und haben in unserer Logistik aktuell so um die 700 Personen beschäftigt, die in einem Zweischichtsystem arbeiten, also einmal eine Frühschicht, einmal eine Spätschicht und das zu 5 bis zu 6 Tagen in der Woche. Ansonsten, das Unternehmen selbst erwirtschaftet knapp 1 Milliarde Euro Umsatz im Jahr und wir haben insgesamt so etwas mehr als 2000 Mitarbeitende. Also ihr seht jetzt schon auch an den Zahlen, die ich gerade genannt habe, das Thema Logistik spielt für uns eine riesengroße Rolle. Und anders als manche andere Unternehmen bewältigen wir die Logistik auch vollständig selbst. Also sprich, wir haben sie nie ausgelagert, würden sie jetzt auch nicht auslagern. Das hat einfach was mit der Spezialität der Produkte zu tun, die wir haben. Unsere Kundinnen und Kunden, die erwarten von uns einen besonderen Service, und den besonderen Service, den können insbesondere wir liefern, was den Hintergrund hat einer besonderen Ausbildung, insbesondere im Packaging bei unseren Logistikmitarbeitenden.
700 Mitarbeitende in der Logistik, und wir hatten ja letztes Jahr darüber gesprochen, wie sprecht ihr die Kandidaten an? Was macht jemanden in der Logistik attraktiv? Ich fände total spannend, schon mal zu sehen, du als CHRO, unterscheidest du zwischen den Leuten, wenn du darüber nachdenkst? Oder wie betrachtest du das?
Also ich spreche nicht nur von mir, sondern ich spreche letztlich von der gesamten Company und mindestens von dem Leadership-Team. Wir versuchen natürlich, die Logistik genauso integriert zu behandeln wie alle anderen Standorte, die wir bei uns im Unternehmen haben, auch. Also es gibt da keine besonderen Unterschiede. Die Unterschiede, und dazu werden wir heute auch im Laufe unseres Gesprächs kommen, die gestalten sich in allererster Linie in besonderen Bedürfnissen, die Mitarbeitenden und Mitarbeitende haben, was letztlich dann auch einzahlt auf das Thema Retention. Ansonsten hatten wir in der Vergangenheit, aber da waren wir noch wesentlich kleiner, zusammen Feste gefeiert, immer an einem Standort, haben zusammen alles unternommen. Es gab ein gemeinsames Team-Event, ein gemeinsames Team-Meeting auch. Aber dafür haben wir mittlerweile eine Größenordnung erreicht, die das einfach nicht mehr zulässt. Ansonsten würden wir es kulturell immer noch machen. Aber jetzt haben wir heute verschiedene Standorte, und mit Leipzig haben wir einen Standort, der letztlich nur Logistik ist. Und dementsprechend merkt man natürlich schon auch im Laufe der Zeit, in der Evolution des Unternehmens, dass wir uns natürlich immer ein bisschen mehr noch auseinander dividieren. Das ist leider so. Allerdings, es bleibt dabei kulturell ein integrierter Bestandteil des gesamten Unternehmens, bei dem wir auch wirklich viel versuchen. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, einen großen Austausch herzustellen. So findet beispielsweise unser Leadership-Entwicklungsprogramm für das gesamte Unternehmen an dem Standort in Leipzig statt. Vor dem Hintergrund, dass wir es für sehr wichtig erachten, dass unsere People-Leader auch wirklich alle den Standort kennenlernen, egal woher sie kommen, worldwide. Wir laden alle dort dazu ein. Und wir laden auch alle unsere New Hires, egal wo sie starten, egal in welcher Funktion sie starten, egal auf welcher Stufe sie starten, auch alle nach Leipzig ein, um dort für 3 Tage zu sein, unter anderem auch um mitzuarbeiten, was am Ende auch eine Frage der Appreciation gegenüber den Mitarbeitenden in Leipzig ist, dass wir sie nicht nur zu uns kommen lassen, sondern dass wir vor allen Dingen auch dort vor Ort sind und wirklich auch tatkräftig mit anpacken.
Ich finde total schön, was du gesagt hast. Ich habe ganz viele Fragen. Das erste, worauf ich direkt eingehen möchte, und ich glaube, das hast du nur in einem Halbsatz gerade gesagt, dass nicht nur wir die zu uns einladen, sondern wir auch zu ihnen fahren. Weil ich habe sehr oft erlebt, dass das Headquarter in die Logistik fährt oder auf die Baustelle oder zur Produktion. Ich habe aber gar nicht so oft erlebt, dass es auch zurück eingeladen wird. Und das finde ich schon mal eine ganz, ganz tolle Idee, dass man eben nicht nur sagt, das Headquarter besucht die Logistik, sondern natürlich guckt sich die Logistik auch das Headquarter an. Das nehme ich schon mal mit.
Definitiv. Ich finde es wichtig, ne? Also wichtig im Sinne eines gut funktionierenden Onboardings, insbesondere dort, aber auch später, um eine Erfahrung zu machen, wie eine gesamte Supply Chain im Unternehmen aussehen kann, ist ja wichtig für den Mitarbeitenden, der in Anführungszeichen dem Band steht. So haben wir das de facto ja gar nicht bei uns in der Logistik, aber ich spreche jetzt einfach mal von dem Band, aber auch gegenüber denjenigen, die in einem Headquarter sitzen, festzustellen, das ist nicht nur eine Arbeit, die ich mache und die viele andere, die jetzt hier zuhören, machen. Das ist nicht nur eine Schreibtischarbeit, sondern das ist in der Tat halt auch einfach eine wirklich körperliche Arbeit, die dahinter steckt, und die darf man halt nicht unterschätzen. Dementsprechend finde ich just genau diesen Austausch auch so extrem wichtig. Man muss ihn immer mal so ein bisschen anfachen, das muss ich auch zugeben. Also es ist nicht so, dass es ein Selbstläufer ist. Dahinter steht schon auch eine sehr aktive Einladung des Besuches der verschiedenen Standorte.
Also ich finde das schon mal ein richtig gutes Learning. Ich habe oft das Gefühl gehabt, diese Ausflüge in die Logistik oder in die Produktion sind gemacht, damit das Headquarter besser versteht, wie es läuft. Und ich finde das total gut, und auch wertschätzen und auf Augenhöhe zu sagen, natürlich laden wir die Logistik auch zu uns ein, weil dann wird es nicht mehr das Headquarter, guckt mal, wie es da unten gewuselt wird im schlimmsten Fall. HR ungeschminkt Moment, habe ich vorher nicht so gesehen. Vielen Dank, Björn. Mache ich jetzt nicht mehr so.
Aber vielleicht zu dem Thema Einladen nochmal, was ich auch aus der letzten Folge mitgenommen hatte von Anjuli, dir war es von der Flaconi-Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, Björn, ob ihr sowas auch macht. Ich glaube, ihr macht es im Onboarding, ne? Also wirklich, dass Leute aus dem Headquarter mitarbeiten und wirklich diesen Job von der Pike auf verstehen. Und Anjuli, du sagtest, dass ihr quasi Packaging oder Packing Nights gemacht habt, dann im Vorweihnachtsgeschäft, wenn ihr euren Hauptumsatz gemacht habt. Um wirklich auch einmal dem Headquarter zu zeigen, hey, ihr könnt den noch so schönsten Online-Shop, die beste Marketingkampagne, sonst was haben. Wenn das Paket nicht bei euren Kunden, Kundinnen ankommt, dann macht das Unternehmen keinen Umsatz und hat dann auch irgendwann keine Kunden mehr.
Ja, ich weiß nicht, wie es heute ist. Früher haben wir es so gemacht. Ich würde gerne, bevor wir einmal in die konkreten Maßnahmen abtauchen, was wir ja jetzt naturally schon gemacht haben, Björn, für dich als CHRO von Mytheresa, was sind denn die Faktoren, die ihr als retention-treibend wahrnimmt? Also hast du bestimmte Bereiche, wo du sagst, das ist das, was in meiner Erfahrung die Stellschrauben sind, damit wir die Retention hochdrehen, stabil halten?
Ich kann da natürlich auch nur an der Spitze des Eisberges etwas nagen, aber ich glaube, das Erste, was es ist, es fängt erstmal mit dem Standort in der Tat an. Wir haben einen Standort in Leipzig, wohl weiß ich ausgewählt, der nicht nur logistisch einen Vorteil hat, der ist auf dem Gelände des Flughafens Halle Leipzig, sondern der halt auch noch zwischen zwei großen Städten, in dem Fall Halle und Leipzig liegt, gut mit der S-Bahn erreichbar ist und dementsprechend recht convenient ist, was das Thema An- und Abreise anbelangt. Hört sich jetzt super trivial an, ist aber für die meisten Menschen, die wir ansprechen, die für uns arbeiten, dann wirklich sehr ausschlaggebender Punkt. Also viele kommen zu uns und bleiben übrigens auch bei uns. Nicht deswegen, weil sie keine anderen Chancen hätten, sondern sie sind deswegen da, weil die Chancen, die sie vielleicht anderswo bekommen, zum Teil aber logistisch für sie, was die Verkehrsanbindung anbelangt, einfach nicht gut liegen. So, das unterstützen wir insofern, als dass einer unserer aus meiner Sicht wirklich großen Boni im Bereich der Benefits ist, dass wir das Deutschlandticket vollständig bezahlen für alle Mitarbeitenden an dem Standort. Was übrigens erstaunlicherweise dazu führt, dass immer dann, wenn ich mal zu Besuch bin an dem Standort in Leipzig, das Gefühl habe, dass da gar keiner arbeitet, wenn man so einen Blick über den Parkplatz wagt, weil da stehen dann 3-4 Autos. Muss ich nicht auch noch dazu sagen, dass das auch noch auf das Thema Sustainability einzahlt, aber das ist so einer der wirklich großen Benefits, ne? Und einer der großen Retention-Themen, die wir haben. Dann hatten wir, als wir den Standort gegründet haben.
Wenn ich kurz einmal einhaken darf, ich finde das nochmal ganz wichtig, weil wir ja ganz oft über das Thema Remote Work, Home Office, wer darf wie viel von zu Hause arbeiten. Ich finde, das muss man sich nochmal auch wieder in Erinnerung rufen. Wenn man über standortgebundene Bereiche redet oder Aufgaben, natürlich ist der Standort noch wichtiger. Also es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich zweimal die Woche JWD hinfahren muss oder wirklich fünfmal die Woche. Und gerade du hattest ja schon das Schichtsystem angesprochen. Das werden ja jetzt auch nicht Happy Times sein, sondern das ist ja eher sehr früh oder sehr spät. Und ich wollte das nochmal in der Deutlichkeit sagen, weil das was ist, was man, glaube ich, als Headquarter HR manchmal vergisst.
Absolut. Übrigens, weil du die Schichten ansprichst, ne? Also auch das, du hast gerade gesagt, es sind nicht immer die Happy Times, that's true. Wir können natürlich für uns ideale Schichten uns aussuchen. Haben wir das natürlich auch am Anfang gemacht, ne? Wir sind erstmal mit einer Schablone letztlich über den Tag gegangen, haben gesagt, wie liegen bei uns die Schichten so optimal, dass sie ja gut abgestimmt sind mit dem Rest des Supply Chains, also insbesondere mit unseren Paketdienstleistern, die dann möglichst ja am selben Tag die Pakete abholen, um sie dann ein paar Meter weiter in den Flughafen zu bringen, um sie dann in die ganze Welt zu verschicken. Aber was wir dann gemacht haben, ist als Nächstes auch noch zu uns anzuschauen, was passt denn eigentlich auch für Mitarbeitende gut? Weil ein Schichtmodell natürlich auch immer die Herausforderung mit sich trägt, komme ich dann eigentlich zu meinem Arbeitsplatz? Convenient, ja oder nein? Und komme ich da eigentlich auch wieder weg? Und deswegen mussten wir die Schichten schon auch entsprechend anpassen und haben sie letztlich so angepasst, dass die auch in Line mit dem S-Bahn-Verkehr sitzen. Also du musst nicht lange warten, kommst gut zu deiner Schicht, kommst gut auch wieder weg. Herausforderungen entstehen immer dann, wenn mal so eine S-Bahn ausfällt, was gerade früh morgens oder spät abends passiert, wo wir reagieren, wenn wir das denn vorher schon wissen, mit einem eigenen Werksverkehr. Also sprich, dann kriegen wir es relativ schnell auch hin, dass wir dafür dann Busse engagieren. Hört sich super trivial an, ich unterstreiche das nochmal, ist aber einer der wichtigsten Themen in der Attraktivität eines Arbeitsplatzes in der Logistik.
Ich finde auch das irgendwie einen schönen Hinweis auf das ganze Thema, was man häufig aus dieser Bürobubble kommt, einfach vergisst. Und da auf About You-Zeiten schauend, wir hatten ja da unser Fotostudio, wo wir eben Gruppen von Personen hatten, die dann an einem Set zusammengearbeitet haben. Also Model, Fotograf, Statist, meistens so 5 Leute. Und das ist ja auch ein Setup, wo die Personen gar nicht starten können, wenn nicht alle da sind. Ich finde, sowas mitzudenken ist super wichtig, weil das ist einfach ein so großer Frustrationstreiber. Das sollten wir als zweites Learning quasi mithalten, dass solche Themen einfach mitgedacht werden müssen. Punkt.
Finde ich schon mal total spannend. Wir haben dieses ganze Thema Standort, Erreichbarkeit, natürlich Parkplatz. Welche Bereiche nehmt ihr denn noch in Angriff für die Logistik?
Ich habe mich ja jetzt heiß gequatscht, also deswegen, ich könnte jetzt noch wahrscheinlich stundenlang weiter erzählen, aber ich würde mich wirklich einfach mal auf die wesentlichen Merkmale konzentrieren. Zweiter wichtiger Baustein ist das Thema Verpflegung. Auch das ein Baustein, der sich jetzt auch erstmal trivial anhört, aber all diejenigen, die vielleicht sogar auch schon mal in einem Büro gearbeitet haben, das etwas remote liegt, was das Thema Zugang zu Essen oder Trinken anbelangt, sprich der nächste Supermarkt ist 1 Kilometer weit entfernt und du musst über das matschige Feld laufen, der wird das zu schätzen wissen, wenn du eine Möglichkeit der Verpflegung vor Ort hast. So. Und anders als wir das in der Vergangenheit in unserem alten Logistikstandort in München gehabt haben, ist, dass wir in Leipzig von Anfang an mit einem Kantinensystem gearbeitet haben, beziehungsweise eine Kantine eingeführt haben, die auch übrigens an verschiedenen Standorten in unserem Logistikzentrum in Leipzig vor Ort ist. Sprich, du hast auch relativ kurze Wege, verlierst nicht viel Zeit, um irgendwo was zu essen oder zu trinken zu bekommen. Und auch da, Trivialität hört sich zumindest so an, aber auch das ist halt ein super wichtiger Baustein, ne? Insbesondere für diejenigen, die in so einem Schichtsystem arbeiten. Und was wir da dann noch natürlich noch mit dazu genommen haben, auch ein nicht zu unterschätzendes Thema ist, es ist ja nicht nur die Verköstigung vor Ort, Essen und Trinken mittags, abends, morgens, sondern es ist natürlich auch noch die Fragestellung, kann ich da eigentlich auch noch was mitnehmen? Für diejenigen, die dann nach Hause fahren nach der Spätschicht, die haben auch die Möglichkeit, Essen und Trinken mitzunehmen, was auch nicht so schlecht ist, insbesondere dann, wenn du halt zu Hause eine Familie hast, die auf dich wartet. Also das ist so der zweite Punkt, den ich ansprechen würde, auch weil da die Erfahrung ist, was ich interessant finde, dass selbst die Logistik Standorte, die viele Mitarbeitende haben, nicht immer eine Kantine vor Ort haben. Was wir als eine Rückspielung bekommen, wirklich als einen hohen Wert von unseren Mitarbeitenden angesprochen wird.
Und ihr subventioniert das oder ist for free? Okay.
It's not for free. Wir haben in der Tat darüber ein paar Mal nachgedacht, das in der Vergangenheit zu machen. Es gibt einen Erfahrungswert. Der Erfahrungswert heißt, machst du es für ganz for free? Bei uns ist es so, Mitarbeitende bestellen letztlich vor, ne, ein Essen, das sie dann essen. Ansonsten kann unser Catering-Dienstleister nicht ordentlich haushalten. Und auch da übrigens wieder das Thema Sustainability. Wir möchten einfach auch vermeiden, dass wir Essen wegwerfen. Ne? Und das kriegen wir de facto auch nur erreicht darüber, dass es einen Beitrag gibt, den du selbst leistest. Ansonsten wäre die Erfahrung, die wir schon im Vorfeld mal gemacht haben, machst du es for free, bestellen zwar alle, aber am Ende nimmt es dir dann keiner ab. Und das wäre ja schade darum, wenn dann das Essen weggeworfen werden müsste.
Ich finde das total gut, was du sagst. Einmal mit dem Vorbestellen, damit natürlich das Thema Verschwendung ist, weil wir wissen alle, wie es ist. Ne? Also ich bin committeter, wenn ich es bezahlt habe. Und für mich wäre dann auch das Thema, ich gehe davon aus, ich kann mir dann auch vorbestellen, was ich essen möchte. Weil ich war bei einem Kunden in dem tiefen Bayern und auch da gab es eine Kantine, aber mittwochs gab es da kein vegetarisches Essen, weil es gibt jeden Tag ein vegetarisches Essen. Mittwochs war besonderer Tag, da gab es dann an dem Tag Leberkäse. Das ist natürlich auch ein bisschen Kultur. Berlin, Friedrichshain geht ins tiefste Bayern. Aber das wäre für mich auch ein Thema, gerade an die HR, wenn es ums Essen geht. Denkt ein bisschen aus eurer Perspektive raus. Also sowohl, wenn ich die Kantine bestücke, es will nicht jeder nur Quinoa essen. Und genauso vielleicht aus der Perspektive, Fleisch ist mein Gemüse, gilt nicht für jeden. Das wäre mir nochmal wichtig.
Ja, vollkommen richtig. Also und Anjali, natürlich by the way, ne, in Bayern ist es natürlich wichtig, dass auf jeden Fall ein Weißbier immer auf der Tageskarte steht.
Hä, aber du hast ja auch Wasser auf der Karte. Also du kannst ja auch immer Wasser haben.
Hatten wir dich oder die Miriam damit aufgezogen eigentlich, dass bei euch oder bei Westwing wahrscheinlich auch so ein Wasserspender nur mit Bier steht, oder? In jedem Büro,
ja, weil also bei uns ja gibt's in Bayern. Das nicht. Bei uns gibt es, genau, also falls du darauf ansprechen möchtest, ob das zur normalen Büroausstattung eines bayerischen Büros gehört, dass es da so eine Art Bierbrunnen gibt. Ja, wir haben es definitiv nicht. Sollte Miriam das im Büro haben, ja, dann herzliche Grüße an Miriam, dann sollte sie mir was sagen.
Bewerbung
wer der Lieferant
ist raus.
Dafür ist, ja.
Schön. Wie viel wird denn das Essen bei euch genutzt? Würdest du sagen, 100% der Leute nutzen das eigentlich? Ist es ein voller Erfolg?
Super Erfolg. 100% nein, aber voller Erfolg deswegen, weil nach meinen letzten Daten schon 80% der Mitarbeitenden das nutzen. 100% wirst du nie erreichen, weil es immer diejenigen gibt, die sich von zu Hause was mitbringen. Aber 80% ist schon ein extrem guter Wert.
Wir können also parken, wir können essen.
Genau, wir können parken, wir können essen, super. Und jetzt kommt das Nächste und das kommt eher aus dem HR-Herzen so richtig raus, weil ich auch weiß, dass ihr in eurem Podcast häufig drüber gesprochen habt, weil das auch eine Herzensangelegenheit für mich ist, genauso wie für viele andere HRler, das Thema Führung. Da haben wir Learnings gezogen aus unserem alten Logistikzentrum heraus. Da hatten wir eine relativ große Führungsbreite, also sprich jeder unserer Führungskräfte hat eine relativ große Anzahl an Mitarbeitenden gehabt, was nicht immer gut funktioniert hat. Du warst dann als Führungskraft einfach viel zu weit von den jeweiligen Mitarbeitenden entfernt und das haben wir geändert. Also wir haben die Führungsbreite verringert, sodass wir halt nähere Wege zu unseren Mitarbeitenden haben. Und da hören wir halt auch von denjenigen, die bei uns beschäftigt sind, dass das als ein sehr positives Merkmal wahrgenommen werden, weil auch da der Standard ist. Also du kannst in der Logistik ja durchaus einfach mal 100, 150 Leute haben als Führungskraft, was rein technisch ja übrigens auch funktioniert, gar kein Problem. Also die Führungsbreite würdest du technisch hinbekommen, aber also du bekommst sie halt nicht dann hin, wenn du wirklich auch nah an den Mitarbeitern sein möchtest. Und deswegen haben wir das verringert, sodass das halt heute bei 25 bis in etwa 35 liegt, was gut ist. Hört sich für viele, die es jetzt aus der White-Collar-Bubble hören, wahrscheinlich immer noch viel an, aber es ist für Logistikunternehmen durchaus ein sehr guter Wert. Ne?
20 bis 30, hattest du gesagt?
Ja.
Annika, weißt du noch, kannst du sagen, wie es bei About You im Lager war? Hast du da für die Führungsspanne?
Tatsächlich hatten wir die Lager ja bei Logistik bei About You im Outsourcing. Das heißt, da kann ich euch nicht die direkte Führungsspanne sagen. Ich kann sie euch fürs Fotostudio beispielsweise sagen und die lag da sehr, sehr ähnlich.
Für alle da draußen, die nicht total firm sind mit dem ganzen Thema sehr operative Teams führen, das ist natürlich ein Riesenthema, weil im Headquarter, ich bin ja jemand, ich habe dann schon angefangen zu motzen, wenn da 7 Leute geführt wurden und habe gesagt, wie kannst du als Führungskraft deinem Anspruch hinterherkommen, wenn das mehr als 6 Leute sind, gerade wenn man das ganze Thema One-on-Ones, Mitarbeiterentwicklung nimmt. Natürlich ist das bei diesen sehr operativen Teams eine andere Sache. Wobei ich merke gerade, warum sage ich natürlich? Es ist in der Realität bei operativen Teams anders. Also Annika hat gesagt, Fotostudio, Kundenservice, Logistik, Produktion. Ich frage mich gerade, offene Frage an euch beide, warum ist denn das so? Finden wir, die Leute müssen weniger ausgebildet werden, die brauchen weniger Betreuung?
Nee, ich glaube einfach, also meine These, vielleicht 2 Gedanken dazu. Es gibt eine ganz coole Studie dazu von McKinsey zu den 4 Managerial Types und wir würden die in den Shownotes verlinken. Da geht es nämlich genau darum, warum ist es eigentlich anders, in sehr, sehr operativen Bereichen mit Frontline-Workern. Warum kann da, egal in welcher Industrie, die Führungsspanne höher sein? Wie sieht das aus bei White-Collar-Jobs und wie sieht das tatsächlich letztlich auch aus, wenn man wirklich dieses Managing Managers, also man wirklich Führungskräfte oder auch sehr seniorige Führungskräfte führt? Und meine persönliche These ist es, dass die Tätigkeiten ähnlicher sind und dass du als Führungskraft nicht, ich nehme jetzt das Beispiel einer klassischen HR-Führungskraft, wenn du da, sage ich mal, 12 Directs hast und jede einzelne Person arbeitet auf einem gänzlich anderen Workstream. Jetzt sind ja Recruiting und Payroll sind ja inhaltlich, könnten ja nicht unterschiedlicher sein. Und du immer wirklich inhaltlich wissensseitig ins Detail in der Lage sein musst, in diese Tätigkeit zu switchen. Ich persönlich wäre nicht in der Lage, dort überall in den verschiedenen Themen immer im Detail mit am Start zu sein und mitdenken zu können. Und ich finde, entweder man verliert damit quasi sonst den strategischen Outlook, weil man viel zu tief drin ist und kann quasi den Gesamtbereich nicht mehr führen und ordentlich aussteuern. Und oder das Ganze bedeutet ein Risiko, und zwar ein Risiko dafür, dass die Themen inhaltlich nicht mehr richtig abgedeckt sind. Und ich finde, wenn man quasi in diese Richtung beispielsweise Logistik oder sehr, sehr operative Tätigkeiten schaut, sind die Tätigkeiten ähnlicher von den jeweiligen Personen und deswegen hast du die Möglichkeit, mehr Personen zu führen. Das wäre jetzt meine These, wie ich es auslegen würde. Wie steht ihr denn dazu?
Ja, ich würde dich dabei unterstützen, Annika. Es wäre auch meine Auslegung. Die Sichtweise, die du jetzt gerade genannt hast, die lässt sich natürlich auch vollkommen untermauern mit just genau dem, was du ausgeführt hast, nicht verschiedene Tätigkeiten, recht uniform, wenn man das so möchte. Man kann sie natürlich dagegenhalten und kann sagen, was diese Idee nicht beinhaltet, ist die Diversität der Menschen. Ne? So, also das heißt, du gehst einfach davon aus, dass derjenige, nur weil der denselben Jobtitel hat wie der andere, dass dieselbe Person ist. Ne? So, und ich glaube, an der Stelle fängst du dann an zu haken, weil die Realität natürlich ist, dass wir es mit Menschen zu tun haben, zum Glück noch. Und dementsprechend hakt natürlich diese Theorie just genau an dieser Stelle.
Ja, und das war nur die Begründung, die ja Sinn macht, aus der Führungsperspektive. Also das ist ja nur, wie kann ich als Führungskraft das gut managen und dass ich natürlich diesen operativen Teil für einheitliche Jobs viel einfacher machen kann. Also du brauchst ja auch keinen Sure-Fix, um zu erklären, wie es Pick und Pack funktioniert, sondern es ist ja ein standardisierter Prozess. Die Frage für mich ist, und ich weiß gar nicht, ob wir darauf eine Antwort haben oder nicht, ist das ein gelerntes Thema? Weil mein Gefühl wäre jetzt auch zu sagen, naja, vielleicht ist das Thema auch nicht so wichtig, aber ich frage mich, ich nehme das nur an, weil ich das immer so gelebt habe und immer so erfahren habe, dass im Headquarter diese ganze Thema, wo willst du dich hin entwickeln, 101, wie fühlst du dich gerade, viel mehr Raum eingenommen haben als in der Logistik und deswegen auch so Angebote, die ich durchaus mal gemacht habe. Also ich hatte dann schon so einen HR-Menschen da sitzen, der designiert für diese Themen zuständig war, wo man gesagt hat, wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du ein Thema hast, komm zu uns. Es wurde wenig genutzt, aber vielleicht wird es auch weniger genutzt, weil im Headquarter du durch die Strukturen die Leute in Anführungszeichen dazu zwingst. Weil wenn
ich wollte dich ja gar nicht unterbrechen, Anjuli, nee, mir liegt da direkt was auf der Zunge. Also ich habe die Wahrnehmung ist, es gibt in der Tat in dem White-Collar-Bereich mehr Menschen, die diesen Trieb haben, sich recht schnell weiterzuentwickeln. Da kannst du natürlich auch noch Generationendiskussionen mit dazu schieben, die ich jetzt erstmal auslassen wollen würde, aber das ist in der Tat so. Ne? Und es gibt in dem White-Collar-Bereich definitiv mehr diesen Drang. So, wo kommt der her? Ist das eine intrinsische Motivation, die Menschen dazu führt, oder ist das deswegen, weil du Teil einer Bubble bist und dann auch merkst, für diejenigen, die deiner Freunde, die ja just genau auch in dem White-Collar-Bereich arbeiten, so die entwickeln sich weiter und dementsprechend fühle ich mich auch irgendwie so ein bisschen gestresst, mich weiter zu entwickeln. Da ist, glaube ich, schon was dran. Also ich bin mir nämlich nicht so richtig sicher, ob das unbedingt so ein intrinsisches Momentum eines jeder einzelnen Person ist. So, Blue-Collar, anderes Thema in der Tat, zumindest aus dem, was in der Feststellung ist, ist für diejenigen, die auf so Level Individual Contributor sind, also sprich, die keine Führungsverantwortung haben, spielt das zumindest für nicht viele Menschen eine Rolle. Zumindest jetzt erstmal vornehmlich aus dem, was man so aus dem sehen kann, des täglichen Arbeitens. Also ohne, dass ich da jetzt eine Studie oder eine wissenschaftliche Arbeit dazu gelesen hätte. Aber das ist in der Tat so. Also es gibt viele, die sind auch ganz happy damit, mit ihrem Job morgens zu beginnen, abends wieder zu gehen, hat ja ehrlicherweise auch viele Vorteile. Also all das, was die meisten Hörenden des Podcasts haben und was wir auch kennen, nämlich, dass wir ja auch de facto in unserer heutigen Welt recht schnell auch abrufbereit sein müssen und dass da Arbeitszeiten, in Klammer Gott sei Dank auch, gar nicht mehr so sehr eine Rolle spielen, ist ja für viele Menschen trotzdem einfach auch weiterhin noch ein Wert. Und dementsprechend gibt es da auch im Blue-Color-Bereich ganz viele, die sagen, ich bin auch damit ganz happy. Die sind vielleicht nicht happy mit dem, was sie dann vielleicht als Verdienst nach Hause bringen, aber das ist so für sie das ein Modell, mit dem sie gut arbeiten können. Das ändert sich allerdings relativ bald, sobald du von den Individual Contributors eins weiter nach oben gehst und in Führungsrollen reinkommst, weil du da schon feststellst, damit nähern sich die Menschen ja schon auch eher der Logik, die in White-Color-Bereichen ganz häufig der Fall ist. Und damit fängt da so ein Wettbewerb, den ich vorhin beschrieben habe, schon auch wieder an. Also dementsprechend ab da fängt es dann an, interessant zu werden, weil da ist meine Wahrnehmung, gibt es schon durchaus Menschen, die gerne auch den nächsten Schritt wieder machen wollen würden.
Mein Gefühl ist, dass du über das Thema Weiterentwicklung und Mitarbeiterführung in der Logistik schon viel erreichen kannst, weil ja auch am Ende sind es alles Menschen natürlich und es gibt verschiedene Menschen. Und ich glaube, es gibt auch in Headquartern Leute, die keinen Bock haben, sich weiterzuentwickeln und die super glücklich auf ihrem Sachbearbeitungsjob sitzen und sich denken, boah, jetzt die Anjou, die wieder mit ihrem 101, wo ich mich hinentwickeln will, ich bin total glücklich mit meiner Payroll, laber mich nicht voll, ne? Ich glaube, das sind einfach verschiedene Typen. Björn, wie ist denn dein Gefühl? Ihr habt das ja jetzt signifikant runter reduziert. Also 20 bis 30 ist ja sehr klein und da wird ja naturgemäß mehr Platz jetzt für individuelle Themen sein, einfach weil meine Führungskraft da ist. Wie ist dein Gefühl? Würde es noch besser werden, wenn es noch kleiner wäre?
Nee, weil also weil wir gerade über das Thema Weiterentwicklung gesprochen haben, wenn deine Frage darauf abzielt, finden jetzt also mehr Gespräche statt, die in die Richtung gehen der Weiterentwicklung, dann würde ich das negieren und sagen, nee, die finden dadurch nicht statt. Du hast es ja gerade ganz schön beschrieben, wir dürfen auch einfach nicht vergessen, es gibt auch einfach Menschen und ich finde das auch vollkommen okay, ja, ganz im Gegenteil, die muss es ja geben. Die sind auch happy mit dem, wo sie jetzt heute gerade stehen, auf allen Seiten, in allen Momenten im Leben. Und das ist auch ganz toll. Also dementsprechend, ich glaube, das hätte keinen Effekt. Es hat eher einen Effekt auf das Thema Performance. Du hast ja schon auch in der Vergangenheit mit einer großen Führungsbreite gar nicht die Chance gehabt, als Führungskraft jetzt mal von Zahlen abgesehen, wirklich mal auf Mitarbeitenden zuzugehen, wenn du da gesehen hast, na, da hat sich aber in der Performance was verändert. Und dahinter liegen ja nicht nur, sogar ganz selten liegt ja dahinter so eine Unwilligkeit, Performance zu liefern. Ja, ich bin ja humanistischer Mensch und sage halt, naja, ich glaube, wollen erstmal alle liefern. Und dementsprechend sind da jetzt die Wege kürzer geworden. Und das ist ein Vorteil, weil du halt jetzt als Führungskraft recht schnell auch herausfinden kannst, gibt es da irgendwelche Themen, die jemanden daran hindern, eine Performance zu zeigen, wie sie vielleicht vorher mal der Fall war. Und das hat sich jetzt gerade geändert. Und da kann es berufliche Themen geben, da kann es private Themen geben. Und es gibt halt jetzt den schnelleren und engeren Austausch zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden.
Ich würde sehr gerne eine Sache ergänzen zu dem Thema Weiterentwicklung. Ich finde auch, dass, genau was Anjali sagt, es in allen möglichen Bereichen Menschen gibt, die jetzt nicht sagen, dass sie sich ständig irgendwie in was Neues weiterentwickeln möchten. Und das glaube ich auch sogar entlang aller verschiedenen Levels im Unternehmen, weil ich glaube, das ist nicht nur ein Persönlichkeitsthema, sondern ich glaube, es ist auch ein Thema der individuellen Lebenssituation, in der man sich gerade befindet. In dem Buch Radical Kenner von der Kim Scott gibt's ja genau diese Unterscheidung, sogar bei deinen Top-Performern im Unternehmen, dass du sagst, du hast die sogenannten Rockstars, sagt sie. Das sind die Personen, die einfach sagen, ich habe einen riesengroßen Leistungsanspruch darauf, meiner Rolle gerecht zu werden und meine Rolle bestmöglich auszufüllen. Ich möchte aber gerade nicht irgendwie mich vergrößern oder ich möchte gerade nichts anderes machen. Ich bin da total happy, wo ich bin. Und dann gibt's die Personen, die sagen höher, schneller, weiter und das am besten lieber eher gestern als morgen. Die betitelt sie ja quasi als Superstars. Und nichtsdestotrotz sind diese beiden Profile, finde ich, gleich wichtig. Da ist häufig so dieser erste Reflex im Kopf. Unsere am stärksten performenden Leute, das müssen diese Superstars sein. Das müssen immer die sein, die sich kontinuierlich immer weiter höher, schneller entwickeln werden. Weil ich finde, das ist total falsch. Ich finde, das sind beides gleichwertige Profile und das sind beides gleichwertige Interessen an dieser Stelle, die sich eben entlang von Charakter und oder aber temporärer persönlicher Lebenssituation auch unterscheiden können.
Mhm, vollkommen richtig. Würde ich vollkommen unterstreichen.
Um jetzt nochmal zurück zur Logistik zu kommen, Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit sehr proaktiven Aufsteigermodellen in der Logistik. Also, dass man nicht sagt, jeder Picker muss in einem halben Jahr befördert werden oder in einem Jahr, also nicht in Karrierefahrt, aber dass man sehr proaktiv kommuniziert. Wir freuen uns, wenn Leute intern aufsteigen. Wir fördern das, wir helfen auch. Und dann kannst du, Björn, wie du es ja eben schon gesagt hast, ab einem gewissen Level wird es ja eher dieses White Collar, ich möchte entwickelt werden und Verantwortung übernehmen. Und man sieht es ja, kann ich glauben, dass Amazon in meinem HR Ungeschminkt Podcast als positives Beispiel kommt. Aber Amazon macht ja sehr viel Werbung damit, dass man als Logistikmitarbeitender aufsteigen kann und es da Schulungen gibt. Und das finde ich eigentlich eine tolle Option, beide Welten zusammenzubringen. Also zu sagen, wir bieten dir eine gute Logistikumgebung und respektieren dich und bieten Essen an und machen das alles. Aber eben, wir fördern auch eine interne Aufstiegsmöglichkeit.
Also ich bin auch weit davon entfernt, Amazon als gute Beispiele zu nennen. Aber man muss natürlich eines auch sagen, Amazon ist auch in dem Auftritt gegenüber Mitarbeitenden, und zwar für beides, White Collar und auch Blue Collar, recht konsequent, dass sie beides gleichwertig anbieten im Unternehmen. Also das muss man schon auch sagen, weil es gibt ja ganz viele Unternehmen, die versuchen da so ein bisschen die Logistik, ich will mal hart sagen, zu verstecken. Ne? Also es soll irgendwie so ein Hochglanzunternehmen sein. In meiner Wahrnehmung von außen ist Amazon da einfach recht stolz auch drauf. Ne? Und ich glaube, sowas überträgt sich auch auf die Mitarbeitenden. Wenn du das Gefühl hast, ich bin jetzt nicht nur derjenige, der hier irgendwie im Maschinenraum ganz weit unten in einem heißen Raum die Kohle reinschippen muss, sondern ich bin halt auch derjenige, der eine Anerkennung hat nach innen, innerhalb des Unternehmens, aber auch nach außen, dann ist das halt auch ein ausschlaggebender Faktor. Und ich glaube, das macht Amazon ganz gut. Ich muss euch aber trotzdem noch zwei weitere Punkte nennen, weil ihr mich ja vorhin mal gefragt habt nach den Differentiatoren und was es ausmacht, bei Mytheresa in dem Fall zu arbeiten. Zwei Punkte, die ich da noch einbringen wollen würde. Das eine ist Internationalität und Verschiedensprachigkeit. Super trivial, weil sich es auch einfach so super einfach anhört. Aber die Wahrnehmung ist, auch in meinen Besuchen in anderen Logistikzentren, ist, da findet ganz häufig alles in einer Sprache statt. Und das ist ganz häufig in Deutschland Deutsch. Das hört sich für uns irgendwie ganz weit entfernt an, ne? Die wir ja arbeiten in internationalen Umfeldern und wahrscheinlich auch die meisten, die uns heute zuhören. Aber in vielen Logistikzentren gibt es eine Sprache. Das haben wir von Anfang an gesagt, dass es bei uns nicht nur eine Sprache gibt. Wir haben ohnehin eine Zweisprachigkeit, das ist Deutsch und Englisch, und das ist in der Logistik genauso wie in dem Headquarter in München so. Aber wir versuchen auch die Informationen, die maßgeblich sind, auch in allen Sprachen anzubieten. Und jetzt darf man sich natürlich auch keine Illusion hingeben, diejenigen, die in der Logistik arbeiten, das ist eine sehr diverse Gruppe. Das führt bei uns zu knapp 100 verschiedenen Nationalitäten innerhalb dieser 700, ja, was ja schon wahnsinnig viel ist, die alle unter einem Dach arbeiten, und du musst denen schon auch entgegenkommen. Und die wenigsten, ja, wobei die wenigsten stimmen nicht, aber viele sprechen auch einfach de facto kein Deutsch und viele sprechen auch de facto nicht wirklich gut Englisch. Und das, was du da gut machen kannst, ist, ihnen entgegenzukommen. Und wir hatten in München immer eine recht hohe Population an Mitarbeitenden, die so aus dem kroatischen Raum kamen, ja, und da gab es sozusagen wie so eine Art informelle Sprache, und die war dann auch noch kroatisch mit dazu. Das ist mein erster Punkt. Und der zweite Punkt, Sauberkeit des Arbeitsplatzes. Das Erste, was uns die externen Gäste sagen, ist, Mensch, bei euch ist es ja super sauber. Auch das ist ein Wohlfühlfaktor an einem Arbeitsplatz.
Ich finde es so schön, dass du dieses Thema aufgreifst. Also A, richtig cool, dass ihr das macht. B, Brücke zwischen Blue und White Collar schlagend. Ich finde, Sprache ist immer so ein schönes Beispiel. Wenn Leute heutzutage noch sagen, gerade in HR-Funktion, eine Person muss, um hier zu arbeiten, fließend Deutsch sprechen. Ich finde es einfach total, sorry, weltfremd. Wenn ich sowas höre, sage ich der Person immer so, pass mal auf, in wie vielen weiteren Ländern und Sprachen wärst du denn gerade in der Lage, deinen Job auszuüben? Und das finde ich ganz spannend. Bei den meisten Menschen ist es dann ja Englisch. Sagst du, okay, cool. Und wenn du jetzt in irgendeinem anderen Land bist und man würde dir sagen, du kannst hier so lange nicht arbeiten, bis du unsere Sprache auf so einem Niveau beherrschst, dass du irgendwie business fluent quasi bist oder in irgendeiner Form zumindest B2 Level hast. Ganz ehrlich, ich finde, das ist ein ganz schön dickes Brett, eine Sprache so zu lernen. Und ja, ihr werdet natürlich auch nicht in der Lage sein, 100 Sprachen dort irgendwie anzubieten oder irgendwie 50 Sprachen, aber zumindest mal eine Analyse zu machen und sagen, mit welchen Sprachen kommen wir den Leuten entgegen. Ich finde es richtig cool, dass ihr das macht.
Ja, und in Zeiten von ChatGPT und wirklich guten Übersetzungsprogrammen finde ich, man kann, wenn man weiß, man hat eine große bulgarische Belegschaft oder oder was auch immer, man kann das ja auch einmal einfach übersetzen und dazu schreiben, liebe Freunde, rechtlich nicht binden, ist mit ChatGPT übersetzt oder mit Deal. Ich hatte mal eine Erfahrung gemacht, da habe ich Zahnschmerzen gekriegt. Ja, wir stellen jetzt Leute ein, die nur Polnisch reden. Wir haben aber niemand, der Polnisch kann. Aber da ist ja so eine Person, die kann ein bisschen Deutsch, die kann ja dann bei einem dabei sein. Daraufhin sage ich, okay, und was ist bei Problemgesprächen? Was ist, wenn da ein Thema ist? Ja, dann kann ja diese Person immer dabei sein. Und das ist was für mich, wo ich sage, jetzt erzähl mir nicht, dass dir das Thema Retention und Mitarbeiterbindung in der Logistik wichtig ist, wenn du sagst, ich habe eine random Person, die einfach bei jedem Gespräch dabei sein muss, wenn es um super persönliche Sachen geht. Und das ist für mich genau die gleiche Kerbe, wie du das mit der Sauberkeit gesagt hast. Das finde ich nämlich immer am unangenehmsten, wenn du ein super hippes Büro hast in der Münchner Innenstadt, da praktisch noch ein Barista unten drin hast und dann gehst du in die Logistik und dann hängen da die Fliegenfallen noch. Also alles liegt auf dem Boden, es ist super kalt oder super warm. Ne, wir sind alle gleich wichtig. Wirklich, weil Headquarter macht gerade eine Vacation in Barcelona und die Logistik kriegt nicht mal einen Kasten Bier hingestellt am Freitagabend.
Nee, absolut. Da bin ich vollkommen bei dir, Anjuli. Also das sind ja genau die Dinge, die man da ganz, ganz schnell auch sehen kann. Wie wichtig sind denn diese verschiedenen Bereiche wirklich im Unternehmen? Ich habe auch mal in einem Unternehmen gearbeitet, da war das ähnlich, da konntest du das relativ schnell. Du bist einfach in ein Büro oder in irgendeinen Platz gelaufen und wusstest ganz genau die Wertigkeit dieses Bereiches innerhalb des Unternehmens. Logistik, gut, die Fliegenfänger haben da nicht gehangen, aber es war einfach dreckig. Ne, so. Und dann hast du gedacht, okay, merkwürdig, bei uns sieht es doch aber eigentlich im Büro ganz schick aus. Und es waren jetzt keine dreckigen Waren, ne, sondern es war einfach vernachlässigt. Und ähnlich war übrigens damals die IT, was ich auch sehr witzig fand, auch noch im Keller untergebracht. Die hatten nur so ein kleines Fenster. Und dann wusstest du auch ganz genau, scheinbar ist das kein Bereich, der für das Unternehmen eine besonders große Tragweite hat. Um nicht zu sagen, dass die Mitarbeitenden, die dort dann gearbeitet haben, keine besondere Tragweite haben. Du kannst noch so sehr auf Hochglanzbroschüren schreiben, wie wichtig dir alle Mitarbeitenden und die Logistik ist. Wenn du da an der Stelle nicht lieferst, um ein mindestens gutes Arbeitsumfeld zu liefern, dann spar dir das Geld für die Hochglanzbroschüren.
Das stimmt. Aber vielleicht einmal da, hi, ungeschminkt, ich finde es genauso unangenehm, wenn in Büros die Mitarbeitenden praktisch aufeinander gestapelt sind und du dann in den 6. Stock hochkommst oder so ein riesen schönes Büro ist, wo der Chef drin sitzt, der aber ganz oft ja auch gar nicht da ist. Also auch das sagt ja was über Retention und Augenhöhen aus.
Ich finde noch eine Sache, die wir auch ganz generell festhalten können, was wir jetzt aus dieser Diskussion mitgenommen haben. Alles, was du irgendwie machst, nur um nach außen cool dazustehen, spar dir die Mühe, wenn du es nach innen rein so genau gar nicht lebst. Weil was wird passieren? Du schürst eine Erwartungshaltung, du schürst ein erstes Gefühl, was einfach so genau 0% oder vielleicht 10% mit der Realität übereinstimmt. Und Überraschung, die Menschen, die dann zu dir kommen, die kommen vielleicht, die gehen vielleicht auch nicht direkt wieder in der Probezeit. Nichtsdestotrotz kann man sich diese Mühe einfach sparen, weil es gibt ja nichts Blöderes, als wenn du vorher Erwartungshaltung kreierst, die du dann einfach nicht umgesetzt bekommst. Damit tut sich ja niemand einen Gefallen.
Ja, vollkommen richtig.
Das war ein sehr schönes Schlusswort für eine sehr, sehr schöne Folge. Man könnte es, glaube ich, gut zusammenfassen unter: Alle Menschen verdienen den gleichen Respekt und Umgang und Wertschätzung. Aber ich möchte es nochmal konkret auf die Logistik zusammenfassen. Ganz wichtig, gerade für Mitarbeitende, die jeden Tag ins Office kommen müssen, das ganze Thema Lage und Anbindung ist etwas, was einen riesen Einfluss auf die Retention hat. Und gerade, was ich ein total spannendes Learning fand, war, guck natürlich, ob die Schichten mit den Öffis zusammenpassen, weil ja, deine Schicht fängt um 9 an, dann ist die Zeit vor 9 leider verschenkte Lebenszeit. Das muss man sich ja auch immer mal wieder erinnern. Zweiter Punkt, Essen und Trinken finde ich ein Riesenthema. Da muss man, glaube ich, auch dran denken, dass jedes Mal Essen gehen ja auch ein Kostenfaktor ist extern. Ich liebe, Jörn, dass du gesagt hast, man darf sich das auch mitnehmen nach der Nachtschicht. Das ist auch total valide. Dann Thema Führung. Eben nicht 500 Mitarbeitende pro Führungskraft, sondern eher 20 bis 30. Das Thema Internationalität und Sprache. Auch da seht die Menschen doch als Menschen. Natürlich muss man irgendwie mit denen kommunizieren können. Und vielleicht ist es auch einfach nett, wenn da nochmal was übersetzt wird und nicht nur auf Deutsch steht. Gerade wenn wir wissen, es gibt Leute, die nicht so viel und so fließend Deutsch sprechen. Und Office, Sauberkeit, Logistik, Sauberkeit macht, dass es da auch schön ist. Mein Tipp als HR ungeschminkt wäre, macht doch bitte einfach die Personalarbeit für die Logistik mit genauso viel Liebe und Gedanken, wie ihr das fürs Headquarter macht. Also es sind doch genauso die Mitarbeitenden. Und oft ist es ja gerade so, dass diese Produktionsorte auch die sind, wenn das nicht läuft, läuft gar nichts.
Mensch, Anjuli, du hast das so toll zusammengefasst. Jetzt bin ich fast ein bisschen baff, ne? Jetzt haben wir die ganze Zeit.
Wie klug du bist, ne?
Ihr habt mich quatschen.
Du bist baff. Was für kluge Sachen, Eva.
Dafür, dass du die Zusammenfassung so punktgenau in 3 Minuten hinbekommen hast. Vielen lieben Dank dir. Super Zusammenfassung.
Björn, das ist die ganz falsche Perspektive. Ich kann das so gut zusammenfassen, weil ihr top-notch Gedanken auf eure Logistiker und Logistikerinnen macht. Ihr Lieben, mir hat's wie immer total Spaß gemacht, mit euch zu reden. Mir macht es immer Spaß, über die Logistik zu reden. An alle da draußen, wenn ihr eine Logistik habt und die gerne zeigt, ladet mich ein. Ich erzähle euch auch dafür was über Kultur eine Stunde. Ich liebe Logistik. Ich möchte unbedingt kommen.
Und ich möchte irgendwann mal in das Mai-Theresa-Lager, Björn. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Das wird so für mich so ein Charlie und die Schokoladenfabrik-Moment, glaube ich.
Ja, du bist jederzeit oder ihr seid jederzeit herzlich eingeladen.
Ich werde dann wahrscheinlich sehr excited sein, dann wirst du irgendwann gesprochen, so Björn, wer ist diese peinliche Frau da hinten? Dann sagst du so, ach, das ist Annika. Lass sie einfach.
Du solltest wissen, Annika, wir haben eine Ausgangskontrolle, nur dass du das weißt. Also es ist nicht so, dass das nicht auffällt, ja, wenn du plötzlich mit anderen Sachen wieder rausläufst.
Kennt ihr das noch ganz früher? Wenn man Ryanair geflogen ist, wenn man halt kaum Gepäck mitnehmen durfte und dann so 3 Jacken und 3 Hosen und so hat.
Bevor ich Accessory zur Kriminalität werde, ich habe mitgenommen, HR ungeschminkt besucht demnächst Mai-Therese als Klassenausflug. Wir machen gerne Fotos und teilen es dann mit euch. Mir hat es super Spaß gemacht, ihr Lieben. Ich hoffe euch auch, an alle da draußen. Habt eine fantastische Woche. Überlegt, was ihr von den wirklich, wirklich schönen Tipps von Björn vielleicht bei euch im Headquarter oder auch in der Produktion anwenden könnt. Macht schönes HR, macht uns stolz. Und liebe Annika, dich sehe ich nächste Woche. Und Björn, dich laden wir eh demnächst wieder zu irgendeinem CHRO HR ungeschminkt Klassentreff ein.
Whatever it is, ja, solange ihr beide dabei seid, bin ich da auch mit dabei. Es war eine ganz große Freude. Vielen Dank.
Jörn, vielen Dank, dass du unser erster Resident bist. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Mit dir und mit allen anderen Gästen natürlich auch. Tschüss.